Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Clara Steinbrück zum Thema Erkältungserkrankungen bei Kleinkindern. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Leute, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Heute ist wieder zu Gast Clara Steinbrück. Du warst schon mal da, Clara, in der Folge mit Katharina Ried zusammen. Mhm. Und du bist mindestens Apothekerin, Stillberaterin, Bloggerin, Buchautorin, also eine vielbeschäftigte Frau. Umso schöner ist es, dass du kurz Zeit für uns findest. Und ja, wir haben uns an diesem verregneten Oktoberabend ein Thema rausgesucht, mit dem hoffentlich viele Menschen was anfangen können. Es geht um Erkältungserkrankungen bei Säuglingen und Kindern, muss man sagen. Wir wollen mal beleuchten, wann muss ich vielleicht überhaupt zum Arzt gehen mit meinem Kind und wie könnte ich sonst typische Erkältungssymptome auch zu Hause gut behandeln und behandeln? Was muss ich vielleicht bei der Applikation von bestimmten Arzneimitteln beachten, je nach Kindesalter? Das ist so unser Rahmen heute. Also nochmal herzlich willkommen. Und klar, meine erste Frage wäre tatsächlich so, dass das grundsätzlich mal als allererstes, wann muss ich überhaupt zum Arzt gehen mit meinem Kind, wenn es eine Erkältung hat?
Also erstmal auch von mir herzlich willkommen und vielen Dank, Dietrich, für die Einladung. Also, deine erste Frage war, wann müssen wir mit Kindern zum Arzt gehen? Und es hört sich jetzt so relativ banal an. Und wie du schon gesagt hast, ich bin Apothekerin mit 1000 Zusatzausbildungen. Ich bin aber auch Mutter von 3 Kindern. Und irgendwie weiß ich auch, dass wenn zu Hause dann das Kind krank ist, wir so banale Fragen gar nicht mehr so gut beantworten können. Und deswegen rate ich den Eltern immer so eine Art Checkliste durchzugehen, wo man zum einen die natürliche elterliche Intuition ganz wichtig gewertet und zum anderen aber auch äußerliche Kriterien beim Kind einfach mal anguckt, um dann wirklich konkret herauszufinden, wie ist der Allgemeinzustand? Ist er gut genug? Können wir abwarten? Müssen wir heute Abend noch zum Kinderarzt gehen oder können wir Montag früh abwarten? Genau, da würde ich sagen, gehen wir doch die Checkliste einmal durch. Als allererstes sollte man einmal gucken, ob das Kind auch wirklich genug getrunken hat. Ist uns irgendwie allen klar, aber den Eltern ist oft nicht klar, was ist denn jetzt wirklich genug? Und da kann man den Eltern dann mitgeben als Tipp, dass die Kinder eben, wenn oben genug reingekommen ist, natürlich auch unten was rauskommen soll. Das heißt, dass die Kinder mehrfach täglich Pipi machen sollten. So 5 Windeln sollten am Tag auf jeden Fall noch da sein. Wenn die irgendwie trocken werden oder ganz klar konzentriert werden, gelblichen stechenden Geruch haben, dann sollte man den Kind auch vielleicht nochmal ärztlich vorstellen lassen, insbesondere wenn wir jetzt hier bei einem Säugling sind. Dann sollte man gucken, ob das Kind auch ein bisschen was gegessen hat. Zu einem guten Allgemeinzustand gehört das überhaupt dazu. Wir dürfen natürlich auch Verständnis haben, dass wenn Kinder erkältet sind, dass da irgendwie die Lust auf Essen nicht so groß ist. Aber bei den ganz kleinen Säuglingen, da müssen wir wirklich darauf achten, gehen die noch an die Brust, nehmen die noch Nährstoffe zu sich? Und wenn jetzt da ein Säugler wirklich jetzt die Nahrung inklusive der Muttermilch komplett verweigert, dann sollte man wirklich unverzüglich zum Arzt gehen und nicht erst bis Montag früh warten.
Ganz kurze Zwischenfrage.
Ja.
Würdest du jetzt sagen, so eine Mahlzeit nicht eingenommen oder wenn das jetzt so, also der Trinkrhythmus liegt ja im Bereich von mehreren Stunden bei vielen Säuglingen, so dass sie alle 4-5 Stunden je nach Kind vielleicht was trinken wollen. Wenn das 2-3 Mal nicht passiert, ist das so eine Grenze, wo du sagen würdest, da müsste ich mal los oder?
Hängt ganz klar so ein bisschen vom Alter ab und auch von den weiteren Erscheinungsbild vom Kind. Aber wenn es jetzt wirklich ein Säugling ist, was 5-6 Stunden nichts trinken würde und zusätzliche komische Symptome hat, dann wirklich sofort ab zum Arzt. Wenn das jetzt ein 3-jähriges Kind ist, was jetzt heute Abend mal keinen Hunger hatte und ich kenne das auch schon, dann kann man auf jeden Fall mal die Nacht auch abwarten.
Okay. Das trinkt ja dann auch möglicherweise gar nicht mehr an der Brust, sondern ein Schlückchen Wasser oder so, ne?
Genau.
Ja.
Als nächstes sollte man immer auch mal gucken, ob die Kinder sich auch normal bewegen oder nicht. Uns ist es schon klar, dass fiebrige Kinder irgendwie schlapp sind. Und trotzdem können wir einfach mal gucken, wie bewegt sich das Kind? Bewegt es wirklich beide Arme und Beine? Kann es wenigstens noch so ein bisschen spielen? Kann es noch normal laufen? Kann es den Kopf gut halten? Das wären solche Hinweise gerade bei den Säuglingen. Und wir können sie natürlich auch mal auf die Wickelkommode legen und so ein bisschen Gymnastik machen. Und da gibt es ja auch diese Tests, ob wenn man die Füße hochlegt oder so eine Kopf-zu-Knie-Bewegung macht, wenn wir da irgendwie auf einmal Schmerzen auslösen beim Kind, dann könnte das zum Beispiel ein Hinweis auf eine Hirnhautentzündung sein. Mhm. Und dann müssen wir natürlich auch sofort zum Arzt gehen. Oder auch eine Blinddarmentzündung, das macht ja auch häufig Fieber. Das merkt man dann eben auch dadurch, dass sich die Kinder nicht mehr normal bewegen lassen. Dann müssen wir natürlich auch die Atmung der Kinder angucken. Fieber an sich ist ja so ein Notfallprogramm des Körpers. Das heißt, es ist ganz normal, dass da die Atmung manchmal ein bisschen verändert ist, dass zum Beispiel die Atmung ein bisschen schneller läuft und das Herz auch schneller schlägt, weil wir einfach das Immunsystem gerade so voll ankurbeln wollen und das Blut auch zum Fließen lassen. Aber wenn das wirklich dauerhaft so ist, wenn die Kinder dauerhaft sehr schnell atmen und vielleicht auch angestrengt atmen, das kann man bei den Säuglingen an den Nasenflügeln erkennen oder an Einziehungen, zwischen den Rippen, dann wäre das auch wieder so ein Hinweis, dass wir mit den Kindern zum Arzt gehen sollen. Und zwar zügig. Dann auch nicht wieder das Wochenende oder den Feiertag abwarten.
Und mit Einziehung meinst du einfach, dass sich die Haut wortwörtlich so zwischen die Rippen so ein bisschen einzieht?
Mhm. Da könnt ihr auf jeden Fall mal auf YouTube gucken. Da gibt es ganz viele tolle Videos, da sieht man das auch mal. Und ich gebe ja auch ganz viele Erkältungskurse mit Eltern und denen rate ich immer, sie sollen einfach beim nächsten Wickeln mal ein kurzes Video machen, wie das Kind im Normalzustand heute glücklich atmet. Einmal durch die Nase und einmal durch die Rippen. Dass man dann einfach, wenn man in so einer unsicheren Situation ist, ja, da bildet man sich ja auch gerne alles ein, dass man da einfach so ein Vergleichsbild auch hat.
Das ist ein guter Tipp, ja.
Und dann natürlich noch eine wichtige Frage, wie geht's dem Kind, wie schläft auch das Kind, hat das Kind irgendwie Möglichkeiten, wieder Kraft zu tanken? Und auch da ist mir das schon klar, dass ein Kind, was Fieber hat und erkältet ist, jetzt nicht auf einmal durchschläft und mega happy ist und dass die Nächte durchaus ganz schön unruhig werden, aber trotzdem sollte das Kind irgendwie so vielleicht auch medikamentös eingestellt sein, dass es ein paar Stunden tief und fest auch schlafen kann. Also es tut uns allen nicht gut, alle halbe Stunde aufzuwachen und am nächsten Morgen schon fix und fertig zu sein. Deswegen, wenn die Kinder wegen Fieber nicht gut schlafen können, dann können wir da natürlich einen Fiebersenker geben.
Okay, also die wichtigsten Symptome zusammengefasst: Ausscheidung, vor allem Urinausscheidung, Trinkverhalten, allgemeine Motorik, ne, du hast schon so minimale Reizzeichen angesprochen, Atmung beurteilen, Schlaf beurteilen. So, das sind so für dich erstmal Kernpunkte.
Und einen Punkt gibt es noch gerade bei den kleinen Kindern. Wenn die jetzt nur Fieber haben, dann sollte man auch immer gucken, haben die denn noch irgendwie was anderes? Ist das jetzt ein ganz plötzliches Fieber? Dann können wir natürlich sagen, das kommt von irgendeinem Infekt. Und das ist nicht nur unbedingt ein viraler Erkältungsinfekt, sondern kann ja auch immer eine Harnwegsentzündung sein, eine Mittelohrentzündung oder eine Hirnhautentzündung, irgendwas, was wir nicht sehen können. Also wenn ein Kind wirklich einfach nur Fieber hat und sonst nichts und das dem Kind schlecht geht, würde ich es auch immer noch einmal abklären lassen.
Okay. Und du meintest jetzt explizit das nicht akute Fieber, oder habe ich es falsch verstanden? Also was so ein bisschen vor sich hin unduliert?
Nee, wenn das Kind Fieber hat, nicht gut drauf ist und ich sonst nicht weiß, was los ist.
Okay.
Normalerweise sage ich, wenn das Kind so ein bisschen Fieber hat, bisschen Husten, Schnupfen, das wird schon in 2-3 Tagen besser werden. Aber wenn ich jetzt wirklich 2 Tage hohes Fieber habe und ich habe gar keinen Hinweis, was es sein könnte und die Eltern sind beunruhigt, dann rate ich immer lieber, lass das Kind einmal abchecken. Es kann immer noch das 3-Tage-Fieber sein, was einfach 3 Tages hohes Fieber ist. Aber vergesst auch nicht, dass nicht nur Erkältungskrankheiten Fieber machen, sondern auch viele andere Erkrankungen zu Fieber führen können. Und außerdem finde ich es einfach gut, sowas ausgeschlossen zu haben. Nicht nur für das Kind, sondern auch für die Psyche der Eltern. Weil was wir natürlich gar nicht gebrauchen können, sind super aufgeregte Eltern, die dann irgendwie ein Kind beruhigen sollen. Das klappt nämlich nicht. Wir können nur Ruhe ausstrahlen, wenn wir beruhigt sind. Und nur dann kann sich ja auch das Kind wieder beruhigen.
Okay, also es ging um das Fieber ohne so einen klaren klinischen Infektfokus, ne, wo man nicht genau
Genau.
weiß, sind es die oberen Atemwege oder was auch immer, oder eine Mittelohrentzündung oder sowas, ne?
Genau.
Okay, gut. Dann sind wir schon beim Thema Fieber. Fieber messen, irgendwie ja, mit dem Begriff kann zumindest jeder was anfangen, ne? Egal ob medizinisches Fachpersonal oder Laie. Zumindest so bei Erwachsenen haben sich ja Uhrthermometer weitestgehend durchgesetzt oder auch kontaktlose Thermometer. Wie ist das denn bei Kindern? Muss ich da auf irgendwas Besonderes achten? Was ist überhaupt die richtige Art, bei Kindern Fieber zu messen?
Also bei Kindern empfehle ich eigentlich immer die rektale Messung, vor allem wenn wir hier im Säuglingsbereich sind, weil sich einfach gezeigt hat, dass die Ohrthermometer eher so eine Tendenz geben. Und gerade bei Kindern brauchen wir eine genaue Messung und das kriegen wir einfach nur, wenn wir im Körper messen, also wenn wir eine rektale Messung machen. Und je kleiner die Kinder sind, desto wichtiger ist das Ganze auch, weil kleine Kinder auch manchmal, also so Säuglinge in den ersten 6 bis 3 Monaten, die können einfach nicht so gut fiebern. Das können sie einfach noch nicht. Und da sagen wir schon, dass Temperaturen ab 38, 38,5 schon so das Maximum ist, was Säuglinge überhaupt hinkriegen. Und wenn wir jetzt Kinder haben mit 38,5 und es ist ein Säugling, dann müssen wir das ziemlich genau wissen und es schon ernst nehmen. Das ist natürlich bei älteren Kindern nicht mehr ganz so wichtig. Und wenn wir da so ein paar Schwankungsgrade haben, ist uns das nicht mehr ganz so wichtig. Aber zusammengefasst würde ich sagen, im ersten Lebensjahr ist die rektale Messung das Einzige, was richtig gut funktioniert. Im zweiten Lebensjahr kann man dann auch auf ein Ohrthermometer umsteigen. Bei den Ohrthermometern muss man aber darauf achten, dass man dann auch das Ohr so leicht nach hinten und nach oben zieht, damit, das wird ja per Infrarot gemessen, quasi der Infrarotkopf von dem Ohrthermometer auch freie Sicht auf das Trommelfell hat und wir nicht irgendwie die Temperatur vom Gehörgang oder so messen.
Genau, also das Manöver, um halt den Gehörgang letztlich so ein bisschen aufzuziehen, ne? Und eine gerade Achse irgendwie zu schaffen, sozusagen.
Genau.
Ne? Ja. Du hast auch schon angesprochen, medikamentös einstellen, Fiebersenkung. Gibt es da so einen Grenzwert, wo du sagst, oder eine andere Symptomkonstellation, hast du auch schon angerissen, ja, wenn das Kind so sehr unruhig ist, nicht gut schläft, wo würdest du das denn als Apothekerin, Eltern empfehlen?
Tatsächlich empfehle ich den Eltern, wenn wir so im Erkältungskurs sind, fast gar nicht mehr Fieber zu messen, nur noch für das eigene Gewissen, sondern sich immer wieder darauf zurückbesinnen, wie geht es dem Kind? Weil die Höhe des Fiebers, die sagt uns ja eigentlich gar nichts aus. Fieber ist eigentlich eine gute Eigenschaft des Körpers, um den Infekt zu bekämpfen. Und wenn das Kind jetzt mit 38,9, dem geht es schon noch ganz gut, wirkt ein bisschen platt, aber dem geht es gut, dann muss ich hier nicht Fieber senken. Wenn ich jetzt aber ein Kind hätte, was zum Beispiel eine Mittelohrentzündung hat, totale Schmerzen hat und wir haben nur eine Fiebertemperatur von 37,0, dann würde ich in dem Fall ja auch ein Schmerzmedikament geben, was ja auch immer gleichzeitig das Fieber senkt. Deswegen geht man mittlerweile eigentlich ziemlich davon weg, irgendwelche Grenzwerte zu nehmen, sondern man richtet wirklich den Blick auf das Kind, auf den Allgemeinzustand und entscheidet anhand dessen.
Also eher symptomorientiert, ne? Weil, wie
Wollen.
gesagt, die meisten Medikamente antipyretisch, also fiebersenkend und analgetisch, schmerzlindernd, synergistisch wirken, ne? So kann man das sagen.
Genau. Vielleicht hier mal noch der Apothekerhinweis, dass man natürlich Ibuprofen und Paracetamol bei den Kindern anwendet und die Acetylsalicylsäure erst ab 12 Jahren angewendet wird. Und Metamizol kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle zur Fiebersenkung. Das macht man wirklich nur im Notfall, wenn wir mega hohes Fieber haben, was man gar nicht anders in den Griff bekommt.
Das ist ja schon zwei wesentliche Substanzen im Prinzip ja angerissen, angesprochen, das Ibuprofen und das Paracetamol. Sind die gleich gut verträglich bei Kindern? In welchen Applikationsformen gibt es überhaupt? Zäpfchen, Säfte? Muss ich bei bestimmten Substanzen auf bestimmte Dinge achten? Was könntest du dazu berichten?
Also eigentlich ist es so, dass wenn wir jetzt ein gesundes Kind haben, es eigentlich egal ist, ob es Paracetamol oder Ibuprofen bekommt. Es hat sich aber so eingespielt, dass die meisten Kinder in den ersten 3 bzw. 6 Monaten Paracetamol bekommen und erst danach auf das Ibuprofen wechseln. Ich persönlich bin aber ein großer Fan vom Ibuprofen, weil wir hier eine höhere therapeutische Breite haben. Das ist beim Paracetamol einfach sehr viel geringer. Und wenn wir es hochdosieren, wir auch noch einen entzündungshemmenden Effekt haben. Und ihr Mediziner und wir Eltern wissen das ja alle, eine Erkältung geht so schnell einher mit Ohrenschmerzen und Entzündung, da nehme ich immer gerne den entzündungshemmenden Effekt auch mit. Das heißt, mein Mittel der Wahl ist eigentlich immer das Ibuprofen und das gibt es ja in 2 bzw. 3 verschiedenen Darreichungsformen. Es gibt die Zäpfchen, es gibt die Säfte und dann gibt es natürlich Tabletten für ältere Kinder, die dann schlucken können. Aber wir sind ja hier im Kleinkindbereich und im ersten Lebensjahr bietet sich's natürlich an, den Kindern dann ein Zäpfchen zu geben, weil wir das sehr gut kontrollieren können, und weil die Kinder auch ja, das mit dem Schlucken oft noch nicht so gut hinkriegen. Wenn wir dann aber schon beikostbereite Kinder haben, also die auch schon gut Brei essen, dann ist überhaupt kein Problem, auch Säfte über den Mund zu geben. Und das mögen viele Kinder dann auch lieber, weil die ja auch schon sehr früh anfangen, ihre Intimzone auch zu verteidigen. Und das sollten die Eltern natürlich auch respektieren.
Also wenn da eine klare Abwehrhaltung ist gegen ein Zäpfchen, dann würdest du auch sagen, nicht erzwingen, wenn eine Alternative verfügbar ist.
Genau. Es gibt natürlich auch ein paar Tipps, wie man die Zäpfchen besonders gut einführen kann. Das haben wahrscheinlich auch schon viele gehört, dass man das mit der stumpfen Seite zuerst einführen soll. Wir haben jetzt hier so zwei Seiten. Ich glaube, die spitze Seite einführen, das ist das, was wir alle intuitiv machen würden. Und es gibt ganz viele Kinder, wo das gut klappt und dann sage ich immer, bleib dabei. Es gibt aber auch viele Kinder, wo das Zäpfchen einfach immer wieder rausgeschossen kommt und da hilft es dann wirklich, mit der stumpfen Seite einzuführen. Da ist dann aber die allererste Hemmschwelle natürlich etwas höher, weil uns die Spitze fehlt. Damit die Hemmschwelle aber möglichst niedrig ist, können wir einen Trick anwenden und zwar müssen wir den Beckenboden der Kinder entspannen. Und die Mamas und die Frauen kennen das alle von der Geburt. Der Beckenboden ist immer entspannt, wenn wir in der Hocke sind. Und das heißt, wenn wir unsere Kinder in die Embryonalstellung legen, haben wir hier auch die idealen Voraussetzungen dafür, dass der Beckenboden entspannt ist und wir eben richtig gut ein Zäpfchen einschieben können, ohne dass es unangenehm ist fürs Kind. In der Praxis sehe ich aber häufig so diesen Griff an die Füße, die dann zur Nase hingezogen werden. Und ich sehe das nur ganz selten, dass die Kinder auf die Seite gelegt werden. Und das kann man einfach ausprobieren. Und wenn die Kinder dann das Zäpfchen so als Nebenbei-Erfahrung immer mitbekommen und nicht als Kampf, dann kann man es bestimmt auch deutlich länger anwenden.
Bringt es was, Zäpfchen noch irgendwie anzuwärmen so ein bisschen? Ist ja doch viel auf Paraffinbasis oder hat das gar keinen Effekt?
Doch, das finde ich ganz nett. Es ist ja auch so, dass die gegossen werden, meistens in so Aluformen und man sieht auch manchmal einfach noch so vom Gießen einfach noch so Reste, die etwas scharfkantig erscheinen können. Aber wie du schon gesagt hast, das ist Wachs, das schmilzt sehr schnell, also das schneidet auch nicht irgendwie in die Pohaut. Aber ich mache das schon, dass ich die häufig in der Hand ein bisschen vorwärme, weil ich dann natürlich auch gleich so ein bisschen eine Schmelze habe und dann kann ich komplett auf eine Creme auch verzichten. Ja. Das ist sowas, was man eigentlich sowieso nie machen sollte, den Babypo eincremen, bevor man Fieber misst oder bevor man ein Zäpfchen gibt, weil wir sonst immer das Problem haben, wir messen entweder die Temperatur der Creme oder der Wirkstoff, der fühlt sich natürlich total wohl, auch in Cremerückständen, wandert dann nicht ins Blut, sondern wandert in die Creme.
Also auch hier Zwischenfazit, Paracetamol oder Ibuprofen, welchem du vielleicht noch so ein bisschen Vorzug geben würdest. Es gibt unterschiedliche Applikationsformen, Zäpfchen mit dem Vergabehinweis, das haben wir jetzt nochmal besprochen. Es gibt Säfte und es gibt auch Tabletten für ältere Kinder. Paracetamol hat ja in der Erwachsenenmedizin immer auch das Label der Lebertoxizität. Spielt das bei Kindern genauso eine Rolle?
Das Problem ist ja, dass Eltern dann häufig aufgeregt sind und wenn dann nach 4 Stunden vielleicht das Fieber zurückkommt, dann schnell ein zweites Zäpfchen gegeben wird und eben nicht dieser Abstand von 6 bis 8 Stunden eingehalten wird. Und deswegen kommen wir beim Paracetamol dann recht schnell halt immer an die therapeutische Breite und da haben wir bei Ibuprofen einfach ein bisschen mehr Spielraum. Deswegen ist das ein Medikament, was ich aus dem Grund bevorzuge.
Letzte Frage zu diesem Thema. Kann ich beide Wirkstoffe auch kombinieren? Also kann ich halt, wenn also beides im Wechsel sozusagen geben oder ist es ungünstig?
Das kann man machen, empfehle ich aber immer nur nach ärztlicher Rücksprache und auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Eltern auch kompetent sind, um das umzusetzen. Denn natürlich ist es dann wichtig, dass man quasi jetzt alle 4 Stunden kann man dann abwechselnd Ibuprofen und Paracetamol geben. Aber man muss es halt auch wirklich tun. Und wenn wir hier Sprachbarrieren haben oder einfach das Gefühl haben, oh, das sind sehr aufgeregte Eltern, die kriegen das nicht gemanagt, dann rät man sehr häufig davon ab. In dem Zuge rate ich auch immer, alles zu dokumentieren. Ich habe in meinem Buch Kinderleicht durch die Erkältungszeit ja auch extra so eine Dokumentationshilfe. Mittlerweile benutze ich die zu Hause gar nicht mehr, sondern ich dokumentiere das per WhatsApp-Chat mit meinem Mann. Also ich schreibe ihm dann wirklich 10 Uhr 2,5 Milliliter Ibuprofen und dann weiß er Bescheid. Und wenn wir uns dann gerade so mal die Türklinke in die Hand geben, weil einer noch das Geschwisterkind abholt, dann weiß er einfach ganz genau, okay, er muss die 6 Stunden warten. Und so vermeiden wir jetzt einfach im ganz normalen alltäglichen Gebrauch, dass es zu einer Überdosierung kommt.
Also fast schon 4-Augen-Prinzip sozusagen. Ne?
So ein bisschen, genau.
Ja. Okay, sehr hohes Fieber kann ja auch zu spezifischen Komplikationen führen. Es gibt den sogenannten Fieberkrampf bei kleineren Kindern, also letztlich einen epileptischen Anfall mit Fieber als akutem symptomatischen Auslöser. Ja, was kannst du dazu sagen?
Oh, da kann ich viel zu sagen.
Wie erkenne ich überhaupt einen epileptischen Anfall?
Ja, also ich bin Mutter von Kindern, die sehr zu Fieberkrämpfen neigen. Das heißt, ich kenne auch da wieder auf jeden Fall die Mama-Sicht und ich weiß, wie schrecklich das ist. Bei dem ersten Fieberkrampf meines Sohnes haben wir wirklich gedacht, dass er stirbt, weil so ein epileptischer Anfall für Laien, also ich bin als Apothekerin natürlich nicht ganz Laie, aber ich gehe ja nicht so in die Klinik rein wie ihr und sehe sowas nicht so häufig, mir einfach völlig fremd war. Und mein Säugling, mein Sohn war um ein Jahr alt, hat eben angefangen zu zucken, hatte verkrampfte Muskeln, Arme, Beine haben immer wieder gezuckt, der Körper hat sich komisch verdreht. Er hat mich ganz komisch mit verdrehten Augen angeguckt, um dann bewusstlos zu werden und sogar so ein bisschen also er hat aufgehört zu atmen, so kam es mir zumindest vor, und Lippen und Gesicht sind blau angefärbt. Und das ist natürlich ein absolutes Schreckensszenario für Eltern, wo man auf jeden Fall immer die 112 rufen wird. Aber die gute Nachricht ist, dass einfach der Atemreflex dann wieder so stark ist, dass die Kinder aus diesem Fieberkrampf zurückgeholt werden. Es ist für mich natürlich eine super Nachricht, die das schon begleiten musste. Und ich glaube, es ist auch hier nochmal wichtig zu sagen, den Eltern, dass eben Fieberkrämpfe keine Epilepsie ist, dass sich da auch keine Folgeschäden irgendwie bilden und auch die Verantwortung abzunehmen. Eltern können nichts dafür und es tritt eben immer dann auf, wenn Fieber ganz schnell steigt. Also es ist häufig auch so das erste Symptom davon, dass es doch nicht nur eine harmlose Erkältung, sondern echt ein richtig fetter Infekt ist. Und es beginnt eben häufig mit einem Fieberkrampf, so ein fetter Infekt. Und wir können einfach nichts dagegen tun. Und die Eltern da emotional abzuholen, ist ganz, ganz wichtig.
Du hast auch schon jetzt erzählt, dass Fieberkrämpfe in der Regel selbstlimitierend sind, also von alleine aufhören. Das heißt, wie positioniert ihr Apotheker euch dazu? Ne? Natürlich gibt es eine Reihe von Medikamenten, als sogenannte Rektiolen, die man mit dafür vorgesehenen Wirkstoffen zur Behandlung eines epileptischen Anfalls auch im Erwachsenenbereich einsetzt. Hast du selber persönliche Erfahrungen mit?
Ja, also ich bin Fieberkrampf-Expertin aus privater Sicht. Ja. Tatsächlich ist es so, dass jedes Kind, was mal einen Fieberkrampf hatte, ja erstmal ärztlich untersucht wird und in der Notfallklinik landet und über Nacht überwacht wird. Und dass eigentlich immer zur Entlassung dann direkt eine Rektiole mitgegeben wird. Das enthält meistens 5 Milligramm Diazepam und ist dann eine Rektiole, die in den Po gegeben wird. Eben für den Fall, dass das Kind wieder einen Fieberkrampf hat, der nicht nach 2 bis 3 Minuten aufhört, sondern länger geht. Weil natürlich ein Fieberkrampf einfach sehr, sehr schlecht auszuhalten ist. Und den Eltern jetzt zu sagen, guckt einfach nur zu und entspannt euch, das ist auch irgendwie ganz, ganz unmenschlich. Und das gibt einfach wahnsinnig viel Sicherheit. Jetzt ist es so, dass ich glaube, nur 10% der Kinder, die mal einen Fieberkrampf hatten, überhaupt noch mal einen zweiten Fieberkrampf bekommen. Das heißt, dass die meisten dieser Rektiolen, die wir so in den Apotheken abgeben, zum Glück irgendwann im Müll landen. Genau, dass es ganz, ganz selten auch angewendet wird. Bei mir war es so, dass ich häufig, wenn mein Sohn, also ich habe tatsächlich an die 40 Fieberkrämpfe begleitet, was absolut unnormal ist. Ich habe häufig immer noch mal den Notarzt angerufen und habe mir dann einfach telefonisch noch mal die Bestätigung gegeben, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen, und war dann in engem Austausch und habe die Rektiolen relativ häufig dann gegeben, weil es bei uns auch so war, dass mein Sohn dann innerhalb von 24 Stunden immer wieder Fieberkrämpfe bekommen hat. Und es ist ja nicht nur der Krampf, der quasi hässlich ist auszuhalten, sondern es besteht ja auch immer ein gewisses Sturzrisiko. Also ja, wenn die Kinder auf einmal Anfälle bekommen, können sie sich ja auch einfach dabei verletzen.
Und das ist ja auch schon klar rausgekommen, gerade wenn es das erste Mal ist, ne, dann nicht zögern, Notruf absetzen, ne, dass das Kind einmal vernünftig untersucht wird. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
Nee. Und da gibt es auch keine Mutter, die das, oder keinen Vater, der das aushält, das nicht abklären zu lassen.
Jetzt haben wir schon ganz viel über Fieber gesprochen, aber Erkältungskrankheiten haben ja noch oder können ja ganz viele andere Symptome haben. So Klassiker, ne? Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Ich würde mal mit der laufenden Nase anfangen.
Bist du gerade akut betroffen?
Nee, ich nicht und hier auch kein Kind, das ist ganz gut. aber trotzdem kann das natürlich störend sein, ne? Für Eltern, aber auch Geschwister und für das Kind selber natürlich auch. Also bei Erwachsenen ist es ja fast banal, ne? Es gibt abschwellende Nasentropfen. Gibt es sowas auch für Kinder? Darf ich die da anwenden? Muss ich auf irgendwas achten?
Ja, also für Kinder gibt es auch eine Reihe von Sachen. Bei Kindern ist es natürlich so, dass die sehr klein sind. Das heißt, wir gehen einfach immer sehr vorsichtig und sparsam damit um. Und du hast jetzt ja gerade schon gesagt, Schnupfen ist eigentlich banal. Und häufig sagt dann der Kinderarzt oder die Kinderärztin, ja, ist ein Schnupfen, nicht lebensbedrohlich, ist in 7 Tagen wieder weg. Natürlich in empathisch und nett. Aber die Eltern haben zu Hause das Kind 7 Tage, was nicht schläft, nicht trinkt und der ganze Alltag ein Kampf ist. Und deswegen einfach nochmal das Verständnis dafür, dass Schnupfen doch nicht so ganz banal ist und im Familienleben voll das Problem werden kann. Insbesondere, wenn die Kinder noch gestillt werden. Weil wir haben ja bei den gestillten Kindern den Fall, dass sie so obligate Nasenatmer sind oder vorrangig nur durch die Nase atmen können, damit sie, wenn sie eben die Brust in den Mund haben, weiter gut die Atmung auch koordinieren können, ohne die Brust jedes Mal wieder abzudocken. Und wenn jetzt dieses Beruhigungs- und Kraftritual auf einmal anstrengend wird, dann wird es einfach schrecklich für die Kinder. Dann können die kaum noch Kraft tanken. Und deswegen ist es richtig wichtig, dass wir den Schnupfen bei den Säuglingen auch behandeln, damit sie dann zum Beispiel gut stillen können oder gut schlafen können. Als allererstes, was man immer so als Eltern im Haus haben sollte, in der Hausapotheke haben sollte, sind einmal eben isotone Kochsalzlösungen mit 0,9%, weil damit kann man quasi nichts falsch machen. Kochsalzlösung kann man verwenden, um die Schleimhäute zu pflegen, um die Popel irgendwie ein bisschen zu verdünnen, dass die besser rauskommen. Und es sind eigentlich überhaupt keine Nebenwirkungen bekannt, wenn man die wichtige Spielregel einhält, dass die nur 24 Stunden nach Anbruch haltbar sind. Diese Ampullen sind sonst halt ein super Nährboden für Bakterien, und auf eine gereizte Schleimhaut nochmal eine Bakteriensuppe obendrauf zu kippen, ist natürlich nicht die super Idee.
Also im Prinzip sind es Einwegartikel, ne? Muss man sagen. Einmal anbrechen und in die Nase träufeln und dann vielleicht nochmal am Tag verwenden, ne? Aber genau. Nicht jetzt 3 Tage später noch.
Nee, ja. Da bin ich auch wirklich streng. Es gibt so manche Sachen, da muss ich sagen, wir haben Spielraum. Aber bei der isotonen Kochsalzlösung bin ich mega streng. Was sich auch noch anbietet, gerade für die stillenden Mütter, ist, dass sie anstelle dieser Kochsalzampullen einfach die Muttermilch verwenden. Dass sie beim Stillen, ich sag immer, ein bisschen abrutschen und aus Versehen mal die Brustwarze über die Nase halten und ein paar Tropfen von der Muttermilch in die Nase geben, weil das einfach wahnsinnig praktisch ist. Die Muttermilch ist ja ziemlich steril, beziehungsweise enthält nur gute Bakterien. Sie ist direkt schon körperwarm, antientzündlich und durch die Fette natürlich auch ein bisschen pflegend. Und da muss man zum Beispiel gar nichts kaufen und gar nichts beachten wegen irgendeinem Anbruch. Das ist also so, kann man immer mal machen, das Baby in Muttermilch baden und gucken, ob es hilft. Als zweiten Schritt empfehle ich dann die Kochsalzlösung oder als alternativen Schritt. Und wenn das nicht besser wird, dann kann man bei den Kindern eben auch abschwellende Nasentropfen einsetzen. Und da gibt es mittlerweile eigentlich nur ein Präparat, was man so richtig empfehlen kann. Das wäre, ich nenne es jetzt, das Nasivin, denn das arbeitet ohne Konservierungsstoffe und besitzt einen Tropfer. Wenn hier Eltern zuhören, die vielleicht schon ältere Kinder haben, dann wissen sie, dass man früher eine andere Firma hatte, wo eine Pipette drin war und man dann aus dieser Pipette einen Tropfen in das Nasenloch des Babys verabreichen sollte. Und das ist einfach total schwierig, weil die Eltern häufig die Pipette dann im Eifer des Gefechts komplett durchgedrückt haben und wir dann eine Überdosierung hatten und die Kinder halt 2, 3 Tropfen pro Nasenloch bekommen haben. Und da ist es dann wirklich zu Nebenwirkungen gekommen.
Okay, mit diesem neuen. Also es gibt aber mehr zugelassene Präparate als das von dir genannte.
Ja, aber ganz neu. Die haben umgestellt. Und okay. Nasivin war eben schon immer ziemlich vorne mit dabei und jetzt gibt es auch ein paar andere, die allerdings Konservierungsmittel enthalten. Und das wissen wir alle, ohne Konservierungsmittel ist immer besser. Und das ist jetzt ein Tropfer, wo ganz kontrolliert nur noch ein Tropfen rauskommt. Und da haben wir auch wieder das Risiko der Überdosierung ziemlich minimiert.
Aber du hast auch schon klar dich positioniert. Also die klassischen Nasentropfen sind an Position 3 bei dir. Nach Muttermilch und nach isotoner Kochsalzlösung wäre das die dritte Stufe sozusagen.
Genau, vor allem für die Nacht.
Ja. Wie lange kann ich die geben? Also mehrere Tage hintereinander? Gibt es da ein zeitliches Limit?
Maximal 7 Tage, wie bei Erwachsenen auch. Und hier müssen wir auch auf jeden Fall diese maximale Dauer von 3-mal täglich einhalten und auch die Mindestabstände einhalten. Deswegen rate ich dann häufig Muttermilch, isotone Kochsalzlösung unterm Tag, wie so häufig wie nötig, immer wieder vorm Stillen, damit das Stillen gut klappt und dann wirklich nur zu den Schläfchen gezielt die abschwellenden Nasentropfen zu nehmen.
Haben wir schon gesagt, es kann nachts ein Problem werden. Nachts kann auch ein anderes Symptom besonders quälend sein. Neben dem Schnupfen ist meist der Husten dann noch da. Da gibt es ja auch so allerlei. Es gibt Hausmittel, es gibt Hustensäfte. Es gibt vielleicht auch so Sonderkonstellationen, ne, wenn wir das Thema Pseudokrupp nochmal anreißen. Ne? Was könntest du dazu so berichten?
Also die Hustensäfte, die sind ja mittlerweile total in Verruf. Ich glaube, das ist überall angekommen und auch kommt auch immer mehr bei den Eltern an. In der Apotheke sind sie aber immer noch mega häufig gefragt und es gibt sehr viele Eltern, die einfach noch die Hustensäfte geben wollen. Es gibt Hinweise, dass die schon ab und zu den produktiven Husten ein bisschen lindern können und wenn man gute Erfahrungen damit gemacht hat, kann man den Hustensaft auch nehmen. So explizit empfehlen tue ich ihn nur manchmal. Auf jeden Fall wichtig ist, dass die Kinder ganz viel trinken. Das hat sich in Studien immer wieder gezeigt, dass das viele Trinken wirklich die Hustensymptomatik auch verbessert. Und dann kann man natürlich auch noch mit ätherischen Ölen arbeiten, mit Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. Man kann auch den Kindern einen Honiglöffel, also einfach einen Löffel eingetaucht in Honig geben, was auch so einen einlullenden Effekt hat, damit die Hustenrezeptoren nicht mehr so gereizt sind. Und man kann natürlich auch Wickel anwenden für die Brust, die einfach die Brust wärmen und die ganze Bronchialmuskulatur so ein bisschen zur Ruhe bringen können. Aber die klassischen Hustensäfte auf Rezept, die sind echt, ehrlich gesagt, so ein bisschen passé. Das kommt nur noch ganz selten vor. Was dafür total zugenommen hat, ist das Salbutamol bei der obstruktiven Bronchitis, weil so ein normaler Husten, der schleimig ist und es kommt raus, der ist ein bisschen nervig, aber okay. Was gerade bei den Kleinen halt so das Problem ist, dass die Luftwege so klein werden, dass die wirklich Atemnot bekommen. Und dann brauchen wir einfach das Salbutamol. Und das wird auch immer mehr inhaliert, auch bei den Säuglingen. Und das ist wirklich jetzt so sehr im Kommen und vor allem jetzt im Herbst häufig gefragt.
Nochmal andersrum, ätherische Öle, Honig, geht das in jedem Alter oder muss ich da ein gewisses Alter erreichen, um das anwenden zu können?
Also beim Honig sollte man immer das erste Lebensjahr noch abwarten. Wir haben da die Möglichkeit, dass man Botulinumsporen noch drin finden kann und das Risiko möchte man einfach ausgehen. Das geht erst ab dem ersten Geburtstag. Bei den ätherischen Ölen gibt es ganz viele Schnupfen- und Hustenätherische Öle, die gut geeignet sind. Es gibt aber auch welche, die überhaupt nicht geeignet werden. Wären wie zum Beispiel Kampfer oder Menthol und Eukalyptus, die sollte man tatsächlich erst ab 4 oder noch besser ab 6 Jahren anwenden, weil hier das Risiko der Atemnot doch ziemlich hoch ist dafür, dass man eigentlich nur einen harmlosen Husten bekämpfen möchte.
Was ist denn, wenn man so einen richtig unproduktiven Reizhusten hat, vor allem nachts irgendwie, der einen oder das Kind dann auch echt nicht schlafen lässt oder vielleicht die ganze Familie nicht? Würdest du da auch sagen, so klassische Hustensäfte auch in der Konstellation gar nicht oder wäre das so eine Möglichkeit, das nochmal anzuwenden?
Also tatsächlich schneidet da der Honig am besten ab. Das wäre eine gute Sache. Dann die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Und Antitussiva, das ist wahrscheinlich das, worauf du hinaus willst, das wird auch kaum noch gegeben, weil die Evidenzlage viel zu schlecht ist und auch die Nebenwirkungen so hoch sind. Und da vielleicht das Codein ist so das, was bei Erwachsenen ja sehr gerne angewendet wird. Auch hier nochmal der Hinweis, das darf bei Kindern nicht verwendet werden, weil die Blut-Hirn-Schranke noch nicht gut genug ausgebildet ist und das Risiko zu hoch ist, dass es dann zu einer Atemdepression kommen kann. Und das steht wieder in keinem Verhältnis zu der Erkrankung.
Okay. Gibt es noch so Hausmittelchen, die du anwenden würdest, jetzt fernab von irgendwelchen Codeintropfen?
Zur Beruhigung, Feuchtigkeit in den Raum geben. Bienenwachswickel finde ich auch super. Ich weiß nicht, ob ihr Mediziner das kennt. Bienenwachswickel sind so wie Wachsplatten, die es auch heutzutage oft im Supermarkt gibt, um irgendwie das als Frischhaltefolie zu verwenden. Nur etwas fester, die sind so 2-3 Millimeter dick und die kann man in der Größe des Brustkorbes zurechtschneiden und mit dem Fohlen so ein bisschen erwärmen und dann auf den Brustkorb geben. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber das spendet Wärme, weil es quasi die körpereigene Wärme des Kindes reflektiert. Und gerade bei den Säuglingen haben wir immer das Problem, auf der einen Seite wollen wir Wärme spenden, damit sie sich entspannen. Auf der anderen Seite kann es ja sein, dass sie Fieber bekommen und dann natürlich extra Hitze total unangenehm finden. Und sie dürfen auch an sich einfach nicht überhitzen. Und dieses Gleichgewicht kann man mit einem Bienenwachswickel eigentlich ganz gut bekämpfen, weil es nur die körpereigene Wärme ist, die da reflektiert wird. Man kann auch Heilwolle verwenden und zum Beispiel in den Body mit reinpacken. Das ist auch entspannend, genauso wie wir das ja auch als Hausmittel machen, wenn wir Bauchschmerzen haben. Ich denke, da greift jeder von uns zur Wärmflasche. Bei Kindern ist eben die Wärmflasche nicht geeignet, weil sie zu heiß sein kann. Die kann aufgehen, die Kinder verbrennen. Und außerdem ist sie vom Gewicht einfach oft zu schwer, um die auf einen kleinen Säugling draufzulegen.
Okay, aber so ein Bienenwachswickel oder Heilwolle, das ist vom Alter ja unkritisch, auch bei Kindern unter 1.
Ja, völlig unkritisch. Wobei natürlich Kinder unter 1 bei den ersten Erkältungssymptomen eher früher als später mal abgehört werden müssen, bis sich alle in der Situation auch einfach wohlfühlen.
Ja. Okay. Hatten wir schon kurz angerissen, der Pseudokrupp, wie gesagt, also ein Begleitsymptom im Rahmen viraler Infekte, jetzt nicht der sogenannte echte Krupp, ne, als Folge der Diphtherie. Wie gehst du damit um? Was muss man da vielleicht auch klinisch noch als Eltern beachten oder ja, als Fachpersonal, wenn man mit solchen Kindern zu tun hat? Wie präsentieren die sich? Wie behandelt man die?
Also der Pseudokrupp, der ist ja eben so eine Form beim Husten, wo es nicht nur zur Entzündung der Bronchiolen kommt, sondern wo dann auch noch Kehlkopf und Stimmbänder sich eben anschwellen und oben verschließen und auch die Luftröhre angeschwollen ist. Und deswegen kann man das auch ganz klassisch erkennen, weil es sich so ein typischer bellender Husten eintritt, den man sonst so nicht kennt. Oder die Kinder auf einmal heiser werden und beim Einatmen so richtig pfeifende Geräusche, also so ein Stridor von sich geben. Also das ist was ganz Klassisches. Einmal vom Geräusch und dann auch noch von der Uhrzeit. Ein Pseudokrupp findet eigentlich immer in den Abendstunden statt, wenn der körpereigene Cortisonspiegel einfach runtergeht. Und das ist eigentlich auch schon der Grund, warum sowas dann auftritt und auch gleichzeitig die Therapie. Wir geben also beim Pseudokrupp immer ziemlich zügig auch recht viel Cortison, um diesen körpereigenen Cortisonspiegel quasi wieder anzuheben und das Kind aus dieser kritischen Lage herauszuholen. Weil weil der Husten natürlich auch dann dazu führt und das Anschwellen von Kehlkopf und Stimmbändern, dass die Kinder nicht mehr gut Luft bekommen und total panisch werden und in so einen Strudel der Atemnot landen und mega unruhig sind und kaum noch da wieder rauszuholen sind. Das heißt, wenn Kinder ein Pseudokrupp haben, ist das Wichtige, dass die irgendwie wieder in Ruhe atmen. Man kann natürlich versuchen, mit den Kindern ans Fenster zu gehen, die freie, kalte, feuchte Luft atmen zu lassen und wirklich zu beruhigen. Aber es gibt auch Kinder, wo das einfach nicht ausreicht und die dann einfach nochmal so eine, es ist meistens ein Zäpfchen mit Cortison dann auch brauchen.
Aber Thema Atmung hat man am Anfang ja auch angerissen, ne, als eins der Kernfeatures, auf das man achten soll als Eltern, wenn dann da was komisch vorkommt, ne, gerade Atmung als potenziell vital bedrohliches Symptom, im Zweifelsfall auch einmal zum Arzt, ne, zügig.
Und im Zweifelsfall die 112 rufen. Also das kann ich aus Mamasicht einfach nochmal bestätigen. Ich bin jetzt nicht jemand, die dauernd die 112 anruft, aber in so Notsituationen, wie dass mein Sohn einen Fieberkrampf hatte und ich war überfordert und war irgendwie nicht entscheidungsfähig, kann man die 112 natürlich dann auch als Hilfe anrufen. Und die sagen einem nochmal alles, was man tun soll. Ich meine, ihr als Mediziner wisst das wahrscheinlich, aber Eltern hören hier vielleicht auch zu und ich weiß, dass die Hemmschwelle, die 112 anzurufen, riesig ist und man immer davon ausgeht, man muss sofort alles richtig machen. Aber nee, beim Anruf der 112 muss man noch nicht sofort die richtige Diagnose haben. Das kann man dann auch gemeinsam noch herausfinden und lösen.
Ja, aber Mediziner sind ja auch durchaus Eltern und vielleicht auch nicht mehr handlungsfähig in jeder Lage, ne?
Vielleicht darf ich hier noch eine Geschichte aus dem Nähkästchen erzählen. Als mein Sohn seinen ersten Fieberkrampf hatte, das war ja wirklich sehr prägend für mich, war ich so aufgeregt, dass ich meine eigene Hausnummer vergessen habe. Mhm. Seitdem hängt bei mir am Zettel an der Tür auch eine Karte, wo meine eigene Adresse draufsteht, weil ich weiß, wie leicht sowas passiert und ich weiß auch, wie leicht man vergisst, wie viel Kilo ein Kind jetzt auf einmal wiegt oder wann das Kind geboren ist. Diese ganzen Daten, die wir im Normalzustand so leicht abspielen können, die werden halt auf einmal ganz schwierig, wenn man da aus Elternsicht dabei ist. Es kann ja auch mal sein, dass die Großeltern oder so da sind, die das sowieso alles nicht auf dem Schirm haben.
Ja, das ist eigentlich auch ein guter praktischer Tipp, vor allem wenn man schon mal, also wenn man es wirklich nachvollziehen kann, so wie du und schon mal in der Lage war. Jetzt haben wir schon so einige Symptome rund um den Kopf besprochen. Nase, Husten war dabei, Fieber. Häufig ist ja aber auch das Ohr irgendwie mit betroffen. So, ne? So eine Mittelohrentzündung kann ja was extrem Unangenehmes sein, kann ja sehr, sehr wehtun. Kann auch dazu führen, dass man ein Antibiotikum braucht, auch als Kind. Es gibt ja eine große Spannbreite von Antibiotika, die auch als Saft, als Tablette verordnet werden können. Was nimmt man denn da bei Kindern?
Bei Mittelohrentzündung bei Kindern nimmt man eigentlich immer das Amoxicillin. Also das hat sich überall bewährt. Allerdings nimmt man es nicht sofort, sondern man weiß, dass die Mittelohrentzündung ganz häufig auch einen viralen Grund hat. Das heißt, wenn man die Vermutung hat, ein Kind hat eine Mittelohrentzündung, dann lässt man es natürlich einmal ärztlich abklären. Und die Vermutung kommt zum Beispiel daher, dass das Kind eben hohes Fieber hat, sehr quengelig ist, Schmerzen hat, nicht mehr auf dem Rücken liegen möchte oder so ständig am Ohr oder den Backenzähnen so am Rumwerkeln ist. Das sind so die Hinweise. Und wenn dann der Kinderarzt oder die Kinderärztin einmal ins Ohr reinschaut und eben sieht, dass es sich um eine Mittelohrentzündung handelt, dann sagt er meistens zur Enttäuschung der Eltern, wir warten erst mal 3 Tage ab und behandeln das Ganze mit abschwellenden Nasentropfen und Ibuprofen als entzündungshemmenden und antipyretischen Arzneistoff. Das heißt, die ersten 3 Tage macht man erstmal gar nichts, weil man eben davon ausgeht, dass die Mittelohrentzündung viral ist. Sie kommt ja auch meistens einfach von dem Schnupfeninfekt und wandert dann das Ohr hoch und nimmt eben die ganzen Viren mit. Aber wenn wir so eine gereizte Haut haben, dann kann es eben schon auch sein, dass sich da obendrauf dann nochmal Bakterien breit machen können und dass wir dann eine Mischinfektion haben aus viraler und bakterieller Mittelohrentzündung und dass dann irgendwann, wenn keine Besserung eintritt, wir auch ein Antibiotikum brauchen. Das Mittel der Wahl ist da immer Amoxicillin, aber es wird parallel eingesetzt zu Ibuprofen und den abschwellenden Nasentropfen, weil das Amoxicillin erst nach 2-3 Tagen wirklich zu einer Schmerzreduktion führt. Das heißt, wir haben da einfach dann so eine Trippeltherapie, die wir bei den Kindern einsetzen, damit diese wirklich sehr schmerzhaften Ohrenschmerzen irgendwie besser werden.
Du hast gesagt, initial, wie gesagt, symptomorientiert, auch mit abstellenden Nasentropfen. Die gebe ich aber weiterhin durch die Nase.
Genau, die werden durch die Nase gegeben. Und dann kommt es ja zum Öffnen der Nase. Und dann kann das Sekret aus den Ohren über die Nase wieder besser abfließen und staut sich eben nicht mehr in den Ohren.
Und jetzt nochmal aus Elternsicht. Für Eltern so ein Antibiotikum, bekomme ich das fertig angemischt oder muss ich mir das selber zusammenrühren? Wie bewahre ich das überhaupt auf? Wie lange ist das haltbar? Muss ich das immer bis zum Ende nehmen, so wie man früher gesagt hat, die Packung muss aber aufgebraucht werden? Was kannst du dazu noch erzählen?
Dass es leider nicht so ist, dass wir keine fertigen Arzneimittelsäfte haben, sondern dass diese Säfte immer frisch angerührt werden müssen. Das ist eigentlich Aufgabe der Eltern zu Hause, aber ich weiß selber, dass es häufig falsch gemacht wird. Deswegen bieten auch viele Apotheken an, das für die Eltern anzumischen. Und es ist sogar im Gespräch, ob das als pharmazeutische Dienstleistung irgendwann auch abrechnungsbar ist. Diese Säfte müssen angerührt werden, weil einfach Antibiotika super instabil in Wasser sind und wir eine Haltbarkeit dann haben möchten. Und das geht nur als Trockenpulver. Wenn wir das Wasser in den Antibiotikasaft reingeben, dann gibt es einige Schritte zu beachten. Das allererste ist, dass man am besten normales Leitungswasser verwendet und nicht irgendwie ein fancy Sprudelwasser. Dass man vor dem Anmischen das Pulver leicht aufschüttelt und aufklopft, damit es sich dann mit dem Wasser gut vermengt. Und dass man dann erstmal einen Teil des Wassers in die Flasche gibt und die Sache richtig gut durchschüttelt. Es soll also wirklich sich der ganze Bodensatz lösen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das schon mal ein Minütchen oder so dauern kann. Und dass es sich dann eben auch dazu kommt, dass sich Schaum absetzt und dann man wieder warten muss, bis sich dieser Schaum abgesetzt hat, bis man dann auf die oberste, allerletzte Marke dann das Wasser auch auffüllt. Das heißt, das Anrühren von Antibiotikasäfte braucht ein bisschen Zeit. Es braucht auch ein bisschen Übung, bis man sich damit sicher fühlt. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass man in den Beipackzettel guckt, weil es sich auch von Präparat zu Präparat immer wieder unterscheiden kann.
Aber also normales Leitungswasser, sagen wir mal so gestaffeltes Auffüllen der Flasche, darauf achten, dass alles gut in Lösung geht, Pulver und Wasser, und man irgendwie ein einigermaßen homogenes Gemisch dann da irgendwie rauskriegt.
Genau. Und dann muss das Antibiotikum ja noch irgendwie ins Kind kommen. Und da kommt jetzt ein riesengroßer Kritikpunkt an alle Pharmahersteller, weil das Problem ist, dass da meistens keine Dosierspritzen mitgeliefert werden, sondern Dosierlöffel. Und ihr kennt es ja als Mediziner auch alle, dass das Antibiotika nach Körpergewicht berechnet wird. Wir rechnen das immer gerade bei den Säuglingen total schön aus. Und jetzt fehlt uns hier die Möglichkeit, diesen richtig schön angerührten Arzneimittelsaft ordentlich zu dosieren. Ich weiß nicht, warum es so ist und ich weiß auch nicht, wie oft Apotheker, Apothekerinnen das schon angemerkt haben, dass wir hier eine Dosierspritze bräuchten, um diesen Antibiotikasaft richtig gut auch dosieren zu können. Es ist schrecklich, was man in den Packungen drin findet. Also man findet da Löffel, die man schräg halten muss, um irgendeine 2,5 Milliliter Marke zu erfüllen. Das ist wirklich absolut nicht machbar. Wenn ihr zu Hause einen Antibiotikasaft habt, rate ich euch, schmeißt jeglichen Messbecher und Löffel immer weg und besorgt euch eine Spritze, entweder vom Ibuprofen- oder Paracetamolsaft, der in der Packung nebenan steht, oder geht nochmal in die Apotheke zurück und holt euch diese klassischen türkisen Spritzen, um einfach dann auch den Antibiotikasaft richtig gut auch aufziehen zu können und dem Kind geben zu können.
Die es ja aber auch zwanglos in Größen von 2 oder 5 Milliliter zu kaufen gibt.
Genau, die werden euch auch geschenkt.
Das ist gut. Antibiotika-Lagerung unkritisch in die Sonne stellen, kalt stellen, was ist zu tun?
Bitte nicht in die Sonne. Ob sie kalt gestellt werden müssen oder nicht, ist auch wieder vom Präparat unterschiedlich. In 80% der Fällen müssen sie in den Kühlschrank. Aber auch hier sollte man immer noch mal einen Blick in den Beipackzettel werfen. Und dann sind sie auch nach Anrühren eben nur 4 bis 6 Wochen ungefähr haltbar und müssen dann weggekippt werden, beziehungsweise nicht in den Abfluss gekippt werden, sondern als ganze Flasche kommen die dann in den Restmüll.
Okay. Zur Dauer der Behandlung, ist das eine ärztliche Entscheidung oder kann man da über, gibt es so Daumenregeln?
5 bis 7 Tage ist normalerweise ausreichend. Meistens ist es so, dass die Kinder aber nach 3 Tagen dann doch nochmal eine ärztliche Rücksprache haben.
Okay. So, vielleicht auch zu wenig beachtet, so im Rahmen von Infekten der oberen Atemwege, ist ja, dass Kinder auch häufig so Augenprobleme haben, verklebte Augen. Manchmal ja auch eine Bindehautentzündung, dass man aus irgendwelchen Gründen den Kindern Augentropfen verabreichen muss. Wie mache ich das denn am geschicktesten?
Es ist viel leichter, als ich es anhört. Die Vorstellung, einem Baby jetzt ins offene Auge Augentropfen geben zu müssen, die ist ja wirklich schrecklich. Aber in der Umsetzung ist es total einfach, denn die Kinder können sich einfach nur auf den Rücken legen und müssen die Augen oder können die Augen schließen und müssen gar nichts machen. Und es ist dann eben die Aufgabe von uns Erwachsenen, einen Tropfen jeweils in das Innenlid, also zur Nase gerichteten Winkel zu geben. Und dann die Kinder zu bitten, einmal kurz die Augen zu öffnen. Oder wir können auch das Lid einfach ein bisschen nach unten ziehen, damit sich der Tropfen dann einmal ins Auge reinzieht.
Also in den sogenannten Tränenwinkel tropfen und vielleicht einfach auch in den Bindehautsack reinlaufen lassen. Und der Rest verteilt sich. Okay.
Ja, das ist und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das super geht, wenn die Kinder schlafen.
Ah ja, auch nochmal ein sehr praktischer Tipp.
Ja, und noch ein Tipp, den muss ich loswerden. Es tut mir leid, dass ich dich unterbreche, Dietrich. Augentropfen tun nicht weh und die brennen normalerweise auch nicht. Aber die Kinder erschrecken sich wahnsinnig, weil da so ein kalter Reiz einfach kommt. Das heißt, steckt euch Augentropfen immer vorher 5 Minuten in die Hosentasche und wärmt sie auf Körpertemperatur vor. Und dann ist das Ganze viel weniger brennend als irgendein Duschtropfen, der mal ins Auge geht und eigentlich kaum merkbar. Ich habe mit meinen Kindern das auch immer getestet, dass wir vorher einmal so ein Spiel gespielt haben. Ich habe gesagt, wo der Augentropfen hinkommt, ob die Nase oder auf die Wange. Und sie haben mir gesagt, ob sie es gemerkt haben oder nicht. Aber einen warmen Tropfen, den merkt man kaum.
Den merkt man kaum. Ja, das nehme ich auch nochmal mit. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass ein kalter Augentropfen sich wirklich irritierend anfühlen kann. Ja, Clara, soweit unseren Umschlag. Einmal zur Behandlung von Infektionssymptomen, so obere Atemwege bei Kindern. Vielen Dank schon mal dafür.
Sehr gerne.
Sehr kurzweilig und zügig. Du hast es schon erwähnt, du hast das alles nochmal komprimiert auch in einem Buch zusammengefasst. Das hieß nochmal wie?
Kinder leicht durch die Erkältungszeit.
Das gibt es als Buch, als E-Book und auch als Hörbuch neuerdings.
Genau, das solltest du aber wissen.
Das sollte ich wissen, genau. Das heißt, es müsste eigentlich für jeden was dabei sein, wenn man nochmal nachlesen oder nachhören will. Ja, ich sage erstmal ganz lieben Dank und würde mich freuen, wenn du bald mal wieder bei uns reinschaust.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, Dietrich.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.